Der Titel dieser Predigt lautet: Achtet auf eure Wege. Das griechische Wort Hypomone bezeichnet wörtlich ein Darunterbleiben, ein geduldiges Ausharren und Standhaftsein in Bedrängnissen und in schwierigen Umständen. Dabei handelt es sich um eine wichtige, oft genannte Gegebenheit wahren Christenlebens. Und so steht es als Begriff standhaftes Ausharren 8-mal im Neuen Testament. Und diese Stellen möchte ich uns zu Beginn zitieren. Die erste, gleich aus dem Mund unseres Herrn Jesus, der sagt: Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Und als nächstes finden wir standhaftes Ausharren im Römerbrief, wo Paulus schreibt: Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Und so schreibt Paulus auch im Beginn seines ersten Briefes an die Thessalonicher: Indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Weiters will auch der Hebräerbrief nicht ohne diese Aufforderung an uns gerichtet sein. Dort steht: Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und Jakobus betont den kausalen Zusammenhang von Pistis, also Glaube, und Hypomone, indem er schreibt: Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und dann ganz wesentlich unser Herr Jesus in 2 Sendschreiben, zuerst an Ephesus: Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt, und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Also in diesem Sendschreiben betont der Herr Jesus 2-mal Hypomone. Und dann an Thyatira: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Standhaftes Ausharren ist eines der wesentlichsten Kriterien für einen an Christus gläubigen Menschen auch in unserer Zeit. Und der Herr richtet, weil es zum Wesen Jesu in uns gehört, sein Wort gezielt an uns, ja, an uns, wie wir all diesen zitierten Versen entnehmen. Hören wir noch einmal dazu die Hebräerstelle: Standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und auch im zuerst zitierten Wort des Herrn dominiert die persönliche Anrede an die Seinen: Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Das hat also zu tun mit dem, was wir in ihm, in Jesus, erhalten haben für einen Wandel in Bedrängnis. Und da habe ich diese Woche folgenden Satz gelesen: Je näher wir dem Ende kommen, desto schwieriger wird es für den Christen, in dieser Welt seiner himmlischen Berufung gemäß zu wandeln. Das ist eine zeitgemäße Aussage, nicht wahr? Ja, nur ist sie schon 167 Jahre alt, denn so wurde sie geschrieben von einem christlichen Autor im Jahr 1853. Wesentlich jünger, nämlich nur 58 Jahre alt, ist die folgende Feststellung: Wir können es gar nicht fassen, dass der Mensch aus seiner eigenen Geschichte so wenig lernt und immer wieder ähnliches Unheil auslöst. Wer einen Einblick in die Weltgeschichte hat, ist verwundert, dass sich in jedem Jahrhundert wieder Menschen finden, die sich als Staatsmänner, Politiker, Philosophen oder Religionsstifter dem Unheil entgegenwerfen und einen Neubau der Welt versuchen, obwohl sie eigentlich aus der Geschichte wissen müssten, dass ihr eigenes Werk nach kurzer Zeit auch wieder scheitern wird. Diese Worte von Erich Schnepel stammen aus seinem Buch über Römer 6 mit dem Titel Jesus Christus, die Chance des Lebens. Wir sehen auch, wir heute stehen keinem unbekannten Problem gegenüber. Allerdings empfindet das jede Generation für sich immer wieder neu so. Der gravierende Unterschied für unsere Zeit sind aber die gesteigerten Informationsmöglichkeiten und damit die intensivere Beeinflussung, die zusammen mit der gesunkenen Lebenstüchtigkeit der heutigen Gesellschaft jede neu hinzukommende Misere weiter hochprozentig potenziert. Und die wahren Gründe dafür erkennen nur mehr wenige. Und noch weniger Menschen tun im eigenen Leben etwas dagegen. Ja, wie denn auch? Es handelt sich zum einen um ein gesellschaftliches Phänomen dieser Welt, nämlich, dass jetzt jede Generation intensiver verdummt als die vor ihr, weil sie noch weniger liest und damit noch weniger richtig informiert und praktisch orientiert ist mit wertvollen und approbierten Gedankengut fürs Leben und dann schon deshalb jeder leicht durchschaubaren Lüge, von welcher Seite immer, auf den Leim geht. Nehmen wir als ein Beispiel das in den Medien am 18. März dieses Jahres publizierte Bild von einem großen Raum mit vielen Särgen. Es sollte und es hat auch den Eindruck erweckt bei den Zusehern, dass es sich hier um eine enorme Menge von Corona-Toten handelt. Was die Medien den entsetzten Menschen hier tatsächlich präsentiert haben, war aber ein Bild, das die englische Zeitung Guardian schon 7 Jahre zuvor, und zwar am 16. Oktober 2013, veröffentlicht hatte, und es zeigt den Flugzeughangar auf der Insel Lampedusa, der mit den Särgen von ertrunkenen Geflüchteten aus Afrika gefüllt war. Und ein weiteres Beispiel war die Kolonne vieler Militär-LKWs in einer norditalienischen Stadt, die ebenfalls mit Särgen beladen wurden, um sie durch die Innenstadt zu transportieren. Nur dass der kommandierende Oberst später klarstellte, dass alles ja leer waren. Die Bilder zeigten aber eine LKW-Kolonne, die für jeden, der selber beim Militär war, als unrealistische Parade erscheinen musste, denn so sieht kein Katastropheneinsatz aus. Die heutige Gesellschaft hat mit solchen Machenschaften und mit dem erreichten Schwund an Kombinations- und Denkvermögen nun tatsächlich eine Herdenimmunität erreicht, und zwar in Bezug auf nahezu jede praktische und intelligente Folgerung aus dem, was ihr von der sie beherrschenden Schicht zugemutet wird. Den Menschen wird gezielt die Möglichkeit intelligenten Mitdenkens genommen, sie reagieren folgsam und gesteuert und manipuliert im Bannkreis betreuten Denkens auf fast alle verantwortungslosen und bewusst zerstörerischen Machenschaften. Und den Begriff der Lemminge, den werden wir hier vermeiden, weil auch er nicht stimmt. Auch das war nichts als eine bewusst irreführende Fehlinformation eines Großkonzerns. Es ist tatsächlich umgekehrt. Nicht die Lemminge laufen freiwillig in ihr Verderben. Nein, nicht die Lemminge, sondern der Mensch tut das. Der generelle Mangel an Weisheit ist für diese Welt und ihre heutige Gesellschaft zum beklagenswertesten Übel geworden. Mehr als in allen Generationen davor. Und wer sich dem allgemeinen Verdummungszwang widersetzt, weil er es wagt, eigene logische Schlussfolgerungen zu ziehen, der wird diffamiert und zum Schweigen gebracht. Dazu vermerkt das Wort Gottes unter anderem in Sprüche: Wenn ein Weiser mit einem Toren rechtet, so tobt dieser oder lacht, aber Ruhe gibt es keine. Nein, es gibt keine Ruhe. Und es gibt auch keinen Frieden für die Gottlosen, spricht der Herr. Und das sagt er zweimal in Jesaja. Nun trifft die momentane Misere ja nicht nur die Weltgemeinschaft, sondern in besonderer Weise auch uns, deren Berufung und angestammte Heimat durch Christi Errettung längst höher angesiedelt ist. Mittlerweile werden wir hier aber, und das nicht nur von der Welt, sondern auch aus den eigenen Reihen, als Gefährder hingestellt. Wobei sich auch auswirkt, was es bedeutet, wenn sich Christen die letzten Jahre partout nicht haben trennen wollen vom Einfluss der TV-Medien, und so trägt in der Folge ihre manipulierte Gesinnung jetzt Mitschuld an den Rissen in ihren Gemeinschaften. als ehemaliger Mitarbeiter in einem großen Medienhaus und als Christ und auch als einstiger TV-Konsument, der aber wie jeder andere vor dem Wort Gottes für sein Tun und Lassen verantwortlich zeichnet, rede ich ja hier nicht unbedarft zu euch. Ich möchte aber hier noch einmal das Wort jenes Bruders aus dem Jahr 1853 zitieren. Je näher wir dem Ende kommen, desto schwieriger wird es für den Christen in dieser Welt, seiner himmlischen Berufung gemäß zu wandeln. Und der Schreiber dieser Zeilen hatte sicher noch keine Vorstellung von dem, was gegenwärtig im Begriff ist, zu geschehen. Wohl muss er eine Ahnung gehabt haben von den Zeiten vor seinen Tagen, angefangen von der Verfolgung und Zerstreuung der Gemeinde in Jerusalem, wie sie in Apostelgeschichte 8 vorkommt, und dann über all die Jahrhunderte danach bis zur Inquisition und dem Dreißigjährigen Krieg und der Christenverfolgung unter den katholischen und auch anderen Herrschern. Und hat er das alles reiflich überlegt, dann muss er gefolgert haben, dass das irdische Dasein nie leicht gewesen ist für wahre Christen und dass äußerst selten eine Ruhephase für das pilgernde Volk Gottes vorhanden war. Und da ist es schon außergewöhnlich, dass uns hier im Westen in der Zeit des Wiederaufbaus nach zwei Weltkriegen eine eher demütige Gesinnung in der menschlichen Gesellschaft umgeben hat. Lange Zeit mit kaum oder nur wenig Verfolgung. Über 70 Jahre Frieden nach außen hin haben wir dabei in Mitteleuropa gehabt. Das hat es vor uns nie gegeben. Wobei erst wieder ab den späten 60er Jahren mit dem steigenden Wohlstand auch die Gottlosigkeit um sich zu greifen begann und in die verwöhnte Christenheit schlich sich dann auch ab den 68ern die charismatische Verführung ein. Vorbei waren sie, die gesunden Jahre der Verkündigung eines Wilhelm Busch und eines Erich Schnepel. Die guten alten christozentrischen Bücher und Lieder werden seither immer mehr verdrängt, hunderte Verirrungen dringen ein. Und heute kommt es einem vor, wenn ich hierzu einen Ausdruck aus der Fußballsprache gebrauchen darf, dass wir mehr und mehr in eine Abseitsstellung manövriert werden. Isoliert von Welt, Wissenschaft und Politik, aber auch von einer Christenheit, die sich in diesem Gemenge ungeniert auf das Wesen der Frau auf dem Tier zubewegt. Und so möchte ich jetzt zwei Gottesmänner aus dem Alten Testament zitieren, die zur gleichen Zeit gelebt und gewirkt haben als Propheten. Beide zeigten das Gleiche auf, nämlich den schrecklichen Mangel an Erkenntnis, der sich immer wieder entwickelt über die Jahre und der ungeachtet aller Warnungen nicht mehr behoben wird. So auch heute, wo kaum jemand Befürchtungen hat, ob seiner mangelnden Hinwendung zum Wort Gottes, zum guten Wort Gottes, das uns in dieser Zeit auf die kommenden Tage zubereiten möchte. Und als erster eben Jesaja. Er drückt es noch recht generell aus, wenn er sagt im Kapitel 5, darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Hosea, sein Zeitgenosse, der muss dann schon viel persönlicher sprechen, intensiver. Der sagt im Kapitel 4, mein Volk geht zugrunde an Mangel, an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Und da stehen wir nun in einer sich immer verrückter gebärdenden, immer gottloser werdenden Welt und großteils in einer immer verrückter gewordenen Christenheit. Ich erspare mir hier die Einzelheiten. Die Verständigen wissen ohnehin, was Sache ist, und die Finsternis begreift davon gar nichts, auch wenn man es ihr auf den Kopf zusagt. Aber es gibt nun etwas, das uns hier und heute persönlich und vor allem gemeinsam betrifft. Ab dieser Woche ist es uns ja von staatlicher Seite nicht mehr leicht möglich gemacht, eine Versammlung wie bisher in gewohnter Art und Ordnung und Anzahl durchzuführen. Ja, es werden uns vom Herrn her andere Wege gegeben werden, unter Einhaltung der verordneten Vorschriften, die dann noch kommen. Denn das Versammeln als Glaubensgeschwister als füreinander und aneinander wirkende Glieder an dem einen gemeinsamen Leib Christi, das kann und wird uns nicht verunmöglicht werden, auch nicht bei geringerer Zahl. Und so ist uns das Eingangswort nicht nur Aufforderung, sondern auch göttliche Verheißung. Vom Hebräerbrief, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und alles, was uns Not tut, das werden wir auch empfangen vom Herrn her. Aber es wird gut sein, uns dabei an das Wort des Propheten Haggai zu erinnern, dass er am Anfang seines Wirkens gleich zweimal dem Volk Gottes zugerufen hat, und das sagt er: Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und noch einmal, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und das ist ein Wort für heute. Richtet euer Herz auf eure Wege. Jetzt, du und ich. Dieses Wort ist eine Mahnung, eine ernste Ermahnung für alle Jahrhunderte. Denn wie groß ist seit vielen Tagen und Jahren die Masse einst bekennender Christen, die jetzt dahingehen in großer Gleichgültigkeit auf dem breiten Weg des Verderbens, ohne einmal stillzustehen und ihren Weg zu bedenken, und zwar das Ende ihres Weges hier. Sie weisen von sich jeden Gedanken entgegen dem Gebet des Mose zu Gott aus Psalm 90, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und so warnt Haggai, der erste Prophet Gottes, der nach dem babylonischen Exil auftritt, auf der Stelle zweimal kurz hintereinander: achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Aufmerksam. Nur sind die meisten westlichen Christen dafür nicht mehr erreichbar. Sie wollen, zum Teil berauscht vom Wohlstand der letzten Jahre und im Befürchten des Verlustes ihrer irdischen Annehmlichkeiten, lieber in Ungemach und Selbsttäuschung über sich und ihre Wege dahinleben, als mit offenen Augen die nackte Wirklichkeit herannahen zu sehen. Einem leichtfertigen Kaufmann gleich wirkt dieses Leben, der zwar bemerkt, dass der Zustand seines Geschäftes sehr bedenklich ist, der es aber fortwährend aufschiebt, Bilanz zu machen, aus Furcht, dass er dabei die Größe des über ihn hereinbrechenden Unglücks entdeckt. Er zögert er lieber von Tag zu Tag, bis dann der gefürchtete Schlag mit vernichtender Gewalt über ihn kommt. Denken wir an den Landpfleger Felix in der Apostelgeschichte. Als da steht über ihn: Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete: Für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich widerrufen lassen. Er freilich hätte es ihm nicht gefehlt an gelegener Zeit, aber er hat keine solche mehr finden wollen. Zu sehr hat ihn das Wort des Paulus beunruhigt, die geliebte Sünde zu lassen, nämlich sein Eigenleben ohne Christus in seinem römischen Umfeld. Das war von der von Gott geforderten Gerechtigkeit und so ein römischer Statthalter in Enthaltsamkeit ist nicht leicht vorstellbar. Und dazu das kommende Gericht. Und das wollte er nicht mehr erinnert werden. Ja, wie sehen wir denn das? Wie steht's denn da um uns? Gott weiß, wie oft wir schon gewarnt worden sind: achte doch aufmerksam auf deinen Weg. Und wie oft haben wir diese Warnung mitsamt unserem Gewissen böse unterdrückt? Hätten uns denn nie die ernsten Vorfälle des Lebens ringsum, die Krankheit und der Tod, Kummer und Elend, haben sie uns nicht auf die Vergänglichkeit und Eitelkeit der Welt aufmerksam gemacht? Ist das alles oder vieles davon nutzlos an uns vorübergezogen, ohne dass wir auch nur einmal unser Herz mit Ernst auf unseren Weg und unser Ende gerichtet hätten? Sind wir, du und ich, dieselben gleichgültigen Sünder geblieben, dieselben selbstgerechten Menschen? Denken wir nicht daran, dass unser Weg und unser Zustand einmal ins rechte Licht gestellt werden wird? Bisher konnten wir vielleicht unser Auge davor verschließen, gaben wir uns schwer beschäftigt, wie der leichtfertige Kaufmann, hat das Familienleben, die Sorgen des Alltags, der erworbene Reichtum und die Vergnügungen des Lebens unser Auge verschlossen vor dem Wichtigsten, nämlich in gottgewollter Weise auf unseren Weg zu achten. Haben wir das Vergnügen mehr geliebt als Gott? Was wäre das für ein Weg? Wo führt der hin? Sind wir doch nicht im Begriff, als der Mensch der Sündige offenbart zu werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott und der Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes gesetzt hat, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt? Ja, das ist die Beschreibung des Antichristen, ich weiß. Aber entspricht das nicht dem Dünkel eines Christentums im Eigenleben? Lasst uns nicht deshalb daher zurufen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ist er doch derselbe, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn je näher wir dem Ende kommen, umso dringlicher wird es werden, dass wir all unsere selbstgewählten Wege verlassen und hinzutreten und kommen und bleiben bei dem, dessen Eigentum wir sind. Und zu diesem Wort Jesu Eigentum darf ich drei Sätze aus den Lehrbriefen zitieren. Als da steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Im nächsten Wort steht, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gottgesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und der dritte Satz heißt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. So ist er aus Epheser 1, Titus 2 und 1. Petrus 2. Jesus Christus hat seine herausgerufene Gemeinde, seine Braut, die in ihn hineingetauft ist, durch sein eigenes Blut erkauft. Er hat sie heilig, gerecht und unsträflich neben sich hingestellt und ihr seinen Geist geschenkt als Unterpfand für die überschwängliche Herrlichkeit, die für sie im Himmel aufbewahrt wird. Aber wie gering achtet seine Braut heutzutage den teuren Kaufpreis? Wie wenig versteht sie noch das köstliche Erlösungswerk Jesu? Wie hat sie über die Jahre die Reinigung ihrer Sünden durch das Blut Jesu vergessen? Wie wenig ist sie sich der Rechtfertigung bewusst und ihrer Heiligung durch das ein für allemal geschehene Opfer Jesu? Wie fern ist uns geworden, dass er mit seinem Opfer die Geheiligten auf ewig vollendet hat? Geben wir es zu, wie weit ist das alles unserem Bewusstsein entschwunden? Wie sind wir doch im Irdischen verfangen? Unser Verständnis ist geschwächt, getrübt wirkt das Licht des Heiligen Geistes auf uns. Ja, warum nur? Warum? Weil wir uns freiwillig der Erleuchtung und Führung dieses Geistes entziehen, weil wir unsere so gesegnete Stellung verlassen, die uns Gott angewiesen hat, die uns Christen er so teuer erkauft hat. Wie hat Paulus an die Korinther geschrieben? Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ja, wie viel mehr hat der große Sauerteig unseren so geringen, ungesäuerten Teig durch und durch verdorben, wo wir als Christen in Buhlschaft mit der Welt getreten sind, wo die Gläubigen an einem Joch ziehen mit dem Unglauben. Unsere hohe himmlische Berufung, die gerät automatisch dann in Vergessenheit, wenn wir beginnen, es uns hier von der Gesinnung her wohnlich einzurichten. Und dann, ja, dann sind wir nicht mehr hier auf Erden, sondern im Himmel zu Fremdlingen geworden. Dann tritt das Bewusstsein in den Hintergrund und geht verloren, dass wir uns mit Christus für mitgestorben und mitauferstanden halten dürfen und auch sollen und dass wir in Christus mitversetzt sind in die himmlischen Regionen. dann ist damit auch die Freude an der Erwartung der Zukunft unseres Herrn gewichen und die Zukunft mit ihm, die ist uns dann verdunkelt. Einige Indizien dazu: sobald die auf Erden sich ansässig wähnende Gemeinde menschliche Autoritäten über sich anerkennt, und wir sprechen hier nicht vom Untertansein vor der Obrigkeit, sondern davon, Jesus Christus als alleiniges Haupt und den Heiligen Geist als alleinigen Führer in allen Lebenslagen anzuerkennen, und zwar in allen Belangen, davon sprechen wir. Denn sobald wir in uns selber und in weltlichen Autoritäten Schutz suchen, Leitung und Führung, halten wir Fleisch für unseren Arm und weichen mit unserem Herzen vom Herrn. Das war eines der ersten Worte, die Gott mir im Glaubensling ans Herz gelegt hat, Jeremia 17,5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und diese Wahrheit ist alsbald spürbar im Leben. In dem Moment, wo ich in einer menschlichen Vereinigung meine Stärke erkenne, da habe ich automatisch aufgehört, meine Hoffnung auf den Gott zu setzen, der da lebendig macht, die Toten, und dem ruft, was nicht ist, dass es sei. Das heute angestrebte Christenwesen ist großteils längst nicht mehr die verfolgte Gemeinde, die von der Welt verkannte und von ihr gehasste Braut, die in der Gesinnung ihres Bräutigams einherwandelt, sondern sie ist verweltlicht in der Gesinnung und im Wandel und daher von der Welt auch geduldet. Die momentanen Geschehnisse und vor allem die kommenden Tage werden uns noch manche, wenn nicht gar die letzte, Gelegenheit bieten, diesen großen Schaden zu erkennen und zurückzukehren zu dem, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, der um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer gerechten Erklärung willen auferweckt ist. Aber wie viele Christen leben heutzutage mehr in sich selber als im Herrn? Und wie viele, die von sich meinen, in der Nachfolge des Herrn zu stehen, dienen in Wahrheit weiterhin dem alten Wesen des Buchstabens und nicht dem neuen Wesen des Geistes? Viele haben wohl diese unsichere und unklare Stellung nicht aus Mangel an Aufrichtigkeit eingenommen, dafür aber aus Mangel an Erkenntnis unseres herrlichen Herrn. Und viele aus unseren Reihen, die lesen ja in seinem Wort, aber sie gehen dabei nicht zum Meister des Wortes. Sie halten sich selber für klug und gehen schrecklich fehl damit. Wiewohl der Herr in dem uns gegebenen Wort uns warnt: Weh denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug. So steht es in Jesaja 5. Er selber weist uns doch den Weg zum rechten Verständnis. Er sagt uns, worauf wir beim Bibellesen achten müssen. In Johannes 5, 39 und 40: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ja, sind wir denn auch bereit, angefeindet zu werden von vielen aus unseren christlichen Reihen, in denen sich Neid regen wird, Bitterkeit und Verrat? Denn wenn der Herr voraussagt, dass die Liebe erkalten wird und viele Anstoß nehmen werden, einander verraten, einander hassen, dann ist das kein Gerücht, sondern die harte Realität, die uns erwartet, so wie es war zu allen Zeiten der Verfolgung. Trotzdem werden wir aber viele von diesen Brüdern am Tag des Herrn gerettet sehen, wenn sie uns heute und auch morgen noch verwerfen. Vergessen wir nur nicht, dass sie unsere Brüder sind, Brüder unseres Herrn Jesus Christus, und dass es sein Werk ist, das Werk seiner Gnade, und auch wir nur deshalb vor ihm stehen und leben, weil es sein Werk ist. Werden wir also nicht müde, den Glaubensgeschwistern zu begegnen in Sanftmut, in Barmherzigkeit und Liebe. Ertragen wir alles, was kommt, auch von der Brüderschaft her, in der Geduld Christi. Sind und bleiben wir stets zum Dienst bereit an allen, die den Herrn anrufen, und heben wir für sie heilige Hände auf, damit wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. So steht es in Epheser 4, 13 bis 15. Sind wir also bereit, in standhaften Ausharren in Christus alles zu erdulden, das jetzt auf uns zukommen wird, damit wir zur ersten Auferstehung gelangen? Behalten wir uns das eine auf unserem Weg hier, hinzusehen, hinwegzusehen auf Jesus, der ein solches Widersprechen von Sündern wider sich erduldet hat, auch von uns, wohlgemerkt, der sich für uns hingegeben hat, der nicht zurückgescholten hat, als er gescholten wurde, sondern der es dem anheimgestellt hat, der da Recht richtet. In dieser Gesinnung unentwegt einhergehen, unsere Tritte eingesenkt halten in Jesu Fußtapfen, das ist die rechte Gesinnung für die kommende Bedrängnis. Das ist das rechte Ausüben des Hypomone, des standhaften Ausharrens, das aus gutem Grund mit dem neuen Leben in Christus uns in die Wiege gelegt wurde. Und das ist die rechte Haltung unserem Herrn und unseren Brüdern gegenüber. Freilich dürfen wir nicht verkennen, und es ist ja nicht zu leugnen, dass wir uns in einer schwierigen Stellung befinden bei dem, was jetzt auf uns zukommt. Das heißt aufpassen. Je mehr eine Versuchung den Schein der Gottseligkeit in sich trägt, umso nüchterner und unverrückter müssen wir aber das Ziel im Auge behalten. Das Schwierige in unserer Situation und die Gefährlichkeit der Verführung liegt ja oft darin, dass eine jahrelange Erfahrung und gerade auch die Heilige Schrift benutzt wird dazu, uns aufzuhalten in unserem Lauf um den göttlichen Kampfpreis. Ist der Feind doch seit Jahrtausenden geübt darin, sich unbemerkt einzuschleichen, indem er sich verstellt in einen Engel des Lichts und scheinbar mit Wahrheit auf uns eindringt, womit er unser Glaubensauge betrügt. Und ehe wir es gewahr werden, sind wir durch den Geist der Zeit, der in der Luft herrscht und der die Christenheit heutzutage in ihrem laodizeischen Zustand gefangen hält, mitgefesselt. Und diese Gefahr müssen wir aufmerksam beachten und müssen uns gegenseitig ermahnen und aufrichten und auf betenden Herzen tragen. Wir können uns es auch nicht erlauben, zu denken, dass diese Gefahr jemals aufhören wird, solange wir hier auf Erden sind. Und wir dürfen nie darauf hinarbeiten, uns in dieser Welt Ruhe verschaffen zu wollen. Nein, denn die Verführung wird zunehmen und der Spott und die Verfolgung werden wachsen, bis unser Herr kommt und uns in seine Ruhe einführen wird. Und selig ist, wer beharren wird bis ans Ende, denn der Herr wird kommen, er wird nicht verziehen. Und der Gerechte wird leben aus Glauben, steht in Galater 3,11. Im Hebräerbrief steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und das ist für uns eine absolut lebenswichtige Lektion, nämlich Glaube und damit standhaftes Ausharren. Diese beiden gehören zusammen. Wir erinnern uns an das Jakobuswort, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und an Jesus hinschreiben an Thyatira, wo er sagt, ich kenne deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Uns sind so viele Verheißungen gegeben, mit denen wir in die schwere Zeit der Bedrängnis gehen können, aber wir müssen glauben, dass Gott wahrhaftig ist und dass er meint, was er sagt und dass er sagt, was er meint. Wir müssen seine Worte ernst nehmen und festhalten. Wir haben in den Psalmen hunderte Worte, mit denen der liebende Vater Gott uns, die Seinen in Christus, die er lieb hat, sozusagen an der Hand nimmt und mit uns hineingeht in das dunkle Tal. Mit ihm ist ja auch die tiefste Finsternis nicht finster. Zwei beispielhafte Worte dazu. Psalm 18, ja, du zündest meine Leuchte an. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Und Psalm 139, denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Verstehst du? Aber du musst das für wahr halten, was dein liebender Vater dir hier sagt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wir werden extra noch erinnert daran, in Hebräer 4, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Und es ist doch so leicht, dem zu glauben, was der sagt, der sein Leben gegeben hat für uns, dem guten Hirten, dem, der vorangeht und der auch unseren Zug beschließt, dem Bräutigam, der uns ausschließlich lauter und ehrenhaft in aller Wahrheit begegnet. So sicher, wie der Psalmist in Psalm 116 beginnt, so getragen dürfen wir einsteigen in die kommende Zeit. Merken wir doch auf die Wortwahl eines, der geliebt ist von Gott. Man kann es nicht oft genug sagen, Pistis, nämlich der Glaube, hängt nicht mit Fürwahrhalten zusammen, sondern mit Verlobtsein, mit Zugehörigsein als Jesu geliebtes Eigentum. Das Wort Glaube im Deutschen stammt im tiefsten Ursprung von dem Wort Lieb ab. Es steht im Psalm 116, ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen, denn er hat sein Ohr zu mir geneigt, darum will ich ihn anrufen mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer, da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht, ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Und der Psalmist ist hier völlig sicher, er geht deutlich davon aus, dass ihm schon geholfen ist, wenn er am Herrn hängt. Darum beginnt er in diesem seinem Gebet in der Vergangenheitsform. Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen, denn er hat sein Ohr zu mir geneigt. Und das ist der Glaube. Ich gehöre dir, ich bin abhängig von dir, ich danke dir für deine Hilfe. Es ist der Wille Gottes, dass wir ausharren in den Drangsalen dieser Zeit, dass wir inmitten der kräftigen Irrtümer ihm dienen in einem lauteren und heiligen Wandel, bis der Herr kommt und wir das Verheißene erlangen. Der herrliche Trost für uns ist ja dieser, dass Gott für uns ist und dass uns nichts scheiden kann von seiner Liebe. Der allzeit treue Gott, der weiß, die Seinen wohl durch alle Versuchungen hindurch zu führen und uns zu befestigen bis ans Ende, so dass wir unsträflich sind am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und wie er, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, so ist er auch unser Gott und unser Vater und trägt und führt uns mit großer Geduld und Liebe. Uns kann nichts schaden, wenn wir in der Gemeinschaft des Vaters, in der wir mit Jesus leben, erfunden werden. Auf dieser Erde haben wir nichts mehr zu verlieren, weil wir ein himmlisches Volk sind und alle unsere Segnungen und reichen Güter droben beim Vater aufbewahrt sind. Warten wir denn nicht alle Tage darauf, dass wir mit Jesus in den Vollgenuss der Herrlichkeit gelangen? Wir sind schon eingekehrt in das Heiligtum droben durch Jesu Blut und wir dürfen dem Vater dienen in heiligen Wandel, in Anbeten, in Geist und in Wahrheit. Und auf das Erscheinen seines Sohnes vom Himmel warten, den er auferweckt hat aus den Toten. Jesus, der uns erlöst hat von dem zukünftigen Zorn. Das steht im 1. Thessalonicher Brief. Im 2. Korinther Brief steht, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und nicht mehr lange, und wir werden diese zerbrechliche Hütte für immer ablegen und unsere neue Wohnung beziehen, die unser Herr uns bereitet hat. Weil wir aber wissen, dass unser Herr, vor dessen Richterstuhl wir alle offenbar werden müssen, zu fürchten ist. Darum lasst uns, solange wir im Leib und damit in der Fremde hier weilen, nur daran denken, ihm wohl zu gefallen. Lasst uns hinausgehen mit Jesus und seine Schmach tragen und es für lauter Freude und Ehre achten, um seines Namens willen leiden zu dürfen. Er wird zu seiner Zeit schnell kommen und sein Lohn mit ihm und wir werden unsere Stätte dann bereitet finden. Wir werden ihm gleich sein und ihn sehen, so wie er ist. Darum lasst uns diese wenigen Tage ausharren und seid von Herzen getrost dabei. In Philipper 4 steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Behalten wir das Ziel unverrückt im Auge und ziehen wir als die Auserwählten und die Geliebten Gottes unseren Weg hier mit Freuden, auch im Leid. Und sein Geist wird uns immer mehr die reiche Segensfülle offenbaren, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Amen.